freue mich drauf. Ist ja so wichtig, ist mir so neu bewusst geworden, wenn man so eine weite Reise antritt, dass man sich fragt, ist dein Leben geordnet? Ist dein Leben geordnet? Kannst du so abtreten, vor den Herrn treten? Ist alles geordnet, auch in praktischer Hinsicht? Wir haben mit den Kindern noch einige Dinge durchgesprochen, dass alle Dinge wirklich auch geregelt sind. Und ich denke, das gilt auch so für die Gemeinde. Ja, Gott segne euch auch in dieser Zeit. Ich möchte heute Fortsetzung machen bei dem Thema Frauen, Männer und Gott. Auf das wir etwas sein zum Lobe seiner Herrlichkeit heute. Wenn Sie etwas vermissen in dieser Predigt, werden Sie todsicher. Dann kaufen Sie sich bitte die CDs der letzten beiden Sonntage. Da ist gewiss was drin. Und auch nach dem Urlaub hat mir Gott noch etwas aufs Herz gelegt, was ich einfach der Gemeinde und auch den vielen, die in einer Ehe leben, sagen möchte. Mich bewegt sehr stark die Frage, wie können wir die Ehen unserer Tage und gerade auch die Ehen der Christen stärken, damit sie in den Herausforderungen des Lebens und den Stürmen des Miteinanders nicht untergehen. Das ist für mich ganz neu wichtig geworden. Was will uns Gott der Liebe, der Stifter des Ehebundes, der Führer, der Mann und Frau zusammenführt, geben, damit die Ehe nicht auf Zeit, sondern auf Lebenszeit besteht? Nicht auf Zeit, sondern auf Lebenszeit besteht. Das hat sich so wirklich auf meine Seele gelegt in den letzten Wochen und deshalb dazu auch mehr. Viele haben ja vor dem Traualtar bekundet, wir wollen uns in guten und schlechten Tagen lieben und ehren, aufeinander achten, einander vertrauen und die Treue halten, bis der Tod uns scheidet. Als ich mit Liane Mistle, einer unserer Missionarinnen, darüber sprach, die wir vor 3-4 Wochen in Hafen der Ehe geleitet haben, da sagte sie, wow, was für ein großes Versprechen, was ich hier abgebe. Und da fügte sie einen Satz hinzu. Weniger aber wird der großen Sache nicht gerecht. Weniger wird der großen Sache nicht gerecht. Darf man überhaupt ein solches Versprechen abgeben als Mensch? Darf man das? Kann man das? Wissen wir denn, wie das laufen wird? Wissen wir, wie wir uns entwickeln werden? Ob wir uns nicht auseinanderleben? Wer kann für sich und seine Liebe und Treue die Hand ins Feuer legen? Keiner, der heute Morgen hier im Raum ist. Keiner. Das ist eine gesunde Selbsteinschätzung. Und die hat die Bibel immer hinter sich. Als Jesus eines Tages über lebenslange Treue sprach, da sagten die Jünger, dann ist besser, nicht verheiratet zu sein. Die haben was begriffen davon. Kann ich, kleiner Mensch, das eingehen? Völlig überfordert. Nun hat Jesus nicht die Ehe ausmerzen wollen, ganz gewiss nicht. Er wollte nur, dass das Fundament, der Grund, die Treue, die Liebe niemals am Menschen festgemacht wird, sondern immer an und bei ihm. Das war sein Ziel. Er wollte die Ehe wegziehen von einem schnellen, oberflächlichen Versprechen. Wir haben uns zum Schreien gern und wir haben Schmetterlinge im Bauch. Und er wollte sie tiefer führen, in die Weite und ihnen einen neuen Horizont liefern. Deshalb möchte ich heute Morgen über das Besondere sprechen, über das Besondere der Ehen sprechen, die ernsthaft vor dem Traualtar gestanden haben. Und denen es ernsthaft um die Mitgift Gottes, um den Segen Gottes zu tun ist. Im Zeitalter der Plagiatsaffären möchte ich vorab betonen, dass ich starken Bezug nehme auf eine Predigt von Dietrich Bonhoeffer, die mich ganz tief angesprochen hat. Und wo ich gesagt habe, da liegt etwas, da ist etwas und das musst du der ganzen Gemeinde zugänglich machen. Da ist eine wertvolle Hilfe für das Miteinander. Dietrich Bonhoeffer ist im Gefängnis. Er hat ja dort 2 Jahre in Haft gesessen, weil er im aktiven Widerstand gegen Hitler gestanden hat. Und dann hat er sein Leben dort verloren, wurde in den letzten Tagen da noch erhängt. Und er schreibt aus dem Gefängnis einen Brief an Eberhard Bethge anlässlich seiner Hochzeit. Überschrieben, auf dass wir etwas seien zum Lobe seiner Herrlichkeit. Man achte schon mal darauf. Das, was wir heute Morgen hören, wird uns alle miteinander beschäftigen. Das wird uns herausfordern. Und wir werden uns an dieser oder jener Stelle auch reiben. Das ist gut, wenn wir uns reiben und nicht zu schnell wieder beim Mittagessen sind nachher. Und dass uns das die Woche beschäftigt. Darum geht's. Dietrich Bonhoeffer sagt erstens, Gott führt und versiegelt. Gott führt und versiegelt. Gott führt eure Ehe. Ehe ist mehr als nur die Liebe zueinander. Sie hat höhere Weihen. Sie ist Gottes heilige Stiftung, durch die er die Menschen bis ans Ende der Tage erhalten will. Schon mal darüber nachgedacht? Gottes heilige Stiftung. Ehe ist mehr als deine Liebe zu deinem Mann und deine Liebe zu deiner Frau. In eurer Liebe seht ihr euch beide nur allein auf der Welt. In der Ehe seid ihr ein Glied in der Kette der Geschlechter, die Gott zu seiner Ehre kommen und vergehen lässt und zu seinem Reich ruft. Das hat dann auch etwas mit Geburtenverantwortung zu tun. Das wurde mir bewusst an der Stelle. In der Tat. In eurer Liebe seht ihr nur den Himmel eures eigenen Glücks. Ist es nicht oft so? Durch die Ehe seid ihr verantwortlich in die Welt und in die Verantwortung der Menschen hineingestellt. Eure Liebe gehört euch allein und persönlich. Die Ehe ist etwas anderes, viel Höheres. Sie ist etwas Überpersönliches. Sie ist ein Stand. Sie ist ein Amt. Wie wird hier von der Ehe geredet, liebe Freunde? Achtet mal darauf. Was für ein Gewicht bekommt hier die Ehe? Nicht eure Liebe trägt die Ehe, sondern von nun an trägt die Liebe eure Ehe. Wie viele Menschen leben nur von ihrer Liebe und ihren Gefühlen? Das ist zu schwach. Das trägt nicht durch. Nicht eure Liebe trägt die Ehe, sondern von nun an trägt die Ehe eure Liebe. Ist uns hier nicht etwas verloren gegangen, liebe Freunde? Ehe wird immer als privates Glück gesehen, wo niemand reinzureden hatte, niemand reinzuschauen, nur wir beide und dann gibt es keine 6,8 Milliarden Menschen mehr auf dieser Welt. Nur wir beide haben uns selig und wir bauen an unserem Reich der Seligkeit. Ehe ist absolute Privatsache. Nein, sagt Bonhoeffer, ist nicht. Ist nicht. Ist nicht. Ehe beruht nicht nur auf unserer menschlichen Liebe zueinander. Das ist eine ganz große Entkrampfung. Eine ganz große Entkrampfung. Beruht nicht nur auf unseren Schmetterlingsgefühlen. Nein, wenn dann die Liebe mal abnimmt und die Schmetterlingsgefühle weg sind und die Gefühle schwanken oder zeitweise gar nicht mehr da sind, wo man nichts mehr fühlt, dann fühle ich mich auf einmal auch nicht mehr gebunden und kann selbstverständlich auch aus der Ehe verschwinden. Das muss man doch verstehen, wenn keine Gefühle mehr da sind. Ehe ist mehr als unsere Gefühle. Wir wollen dankbar sein für unsere Gefühle, für Hochzeiten. Aber wir sind nicht davon abhängig. Wir sind nicht davon abhängig. Ehe ist mehr als unsere Liebe. Sie ist eine Gabe Gottes und trägt unsere Liebe. Das hat mich ganz tief nochmal neu berührt. Und wo ich mir eingestehen musste, da liegt etwas, was uns wirklich weiterhelfen kann. Und dann sagt er, Gott macht eure Ehe unauflöslich. Bitte. Bitte weiter. Gott macht eure Ehe unauflöslich. Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Gott fügt euch in der Ehe zusammen, nicht ihr. Er macht eure Ehe unauflöslich. Er schützt sie vor jeder Gefahr, die ihr von außen und innen droht. Ja, der Ehe drohen Gefahren von außen und von innen aus uns selbst. Gott schützt sie. Und dann führt er weiter fort. Es ist eine beglückende Gewissheit für den, der das weiß, dass keine Macht der Welt, keine Versuchung, keine menschliche Schwachheit auflösen kann, was Gott zusammenhält. Ja, wer das weiß, darf getrost sagen, was Gott zusammengefügt hat, das kann der Mensch nicht scheiden. Frei von allen Ängsten, die der Liebe immer beiwohnt, werden wir das schaffen. Dürft ihr in Gewissheit und voller Zuversicht nun zueinander sagen, wir können einander nie mehr verloren gehen. Wir gehören einander durch Gottes Willen bis zum Tod. Ich habe mir hier hingeschrieben, das ist eine geistliche Verwegenheit auf Gott. Eine geistliche Verwegenheit auf Gott. Wir stellen uns und verlassen uns total auf Gott. Nicht wir zwei schaukeln das Ding. Jeder tritt so an, wir zwei wollen es besser machen als die Eltern und so weiter und so weiter. Links und rechts die Paare von uns. Nicht wir zwei werden das mit der Liebe schaffen, sondern er, unser gemeinsamer Herr, schafft das. Er ist der Garant unserer Ehe. Er, nicht ich und meine Frau. Er. An der Stelle muss man einmal fragen, auf welchem Fundament ist unsere Ehe aufgebaut? Auf welchem Fundament ist sie aufgebaut? Auf unseren Gefühlen, auf unseren guten Absichten, unseren guten Eigenschaften, unseren guten Charaktereigenschaften oder auf Gott. Es geht letztlich nur eins von beiden. Entweder auf mich, auf uns oder auf Gott. Er will unsere Zuversicht, unsere Burg, unser Fels sein. Das ist eine unwahrscheinliche Entkrampfung. Gott führt und versiegelt Ehe. Und dann das Zweite, Gott ordnet das Zusammenleben. Gott ordnet das Zusammenleben. Gott schenkt eine Ordnung, damit ihr in der Ehe leben könnt. Und dann schreibt er von Kolosser 3,18, ich habe vorige Woche darüber gepredigt, ihr Frauen seid untertan euren Männern, ihr Männer liebet eure Frauen. Also ich habe da eine halbe Stunde darüber gepredigt, kauft euch die CD, wenn es hier nicht runtergeht heute an der Stelle. Ihr Frauen seid untertan den euren Männern, ihr Männer liebet eure Frauen. Und dann sagt er, mit eurer Liebe gründet ihr ein Haus. Und darin ist eine Ordnung nötig, so wie man in jedem Haus eine Ordnung braucht, sonst gibt's Chaos. Und diese Ordnung ist so wichtig, dass Gott sie selbst setzt, weil sonst alles aus den Fugen gerät. In allem seid ihr frei in der Gestaltung eures Hauses. Beliebig könnt ihr machen, was ihr wollt. Nur in einem seid ihr gebunden. Die Frau sei dem Mann untertan und der Mann liebe seine Frau. Damit gibt Gott Mann und Frau die ihnen eigene Ehre. Es ist eine Ehre, dem Manne, für die Frau, dem Manne zu dienen, ihm eine Gehilfin zu sein, wie es in der Schöpfungsgeschichte heißt. Und es ist eine Ehre des Mannes, seine Frau von Herzen zu lieben. Er wird sie lieben wie sein eigenes Leben. Und weiter. Eine Frau, die über den Mann herrschen will, tut sich selbst und dem Mann Unehre. Ebenso wie ein Mann durch mangelnde Liebe zu seiner Frau sich selbst und seiner Frau Unehre zufügt. Und beide verachten die Ehre Gottes, die auf dem Ehestande ruhen soll. Es sind ungesunde Zeiten und Verhältnisse, in denen die Frau den Ehrgeiz darin sucht, wie der Mann zu sein. Und der Mann in der Frau nur das Spielzeug seiner Herrschsucht und Freiheit erblickt. Es ist der Beginn der Auflösung und des Zerfalls aller menschlichen Lebensordnungen, wenn das Dienen der Frau als Zurücksetzung, ja als Kränkung ihrer Ehe, und die ausschließliche Liebe des Mannes zu seiner Frau als Schwäche oder sogar als Dummheit angesehen wird. Das müsste man in den Tageszeitungen veröffentlichen. Da liegt etwas drin. Da liegt etwas drin. Und dann spricht Bonhoeffer weiter von einem Haus, von einem Heim, was die beiden bauen sollen und insbesondere auch die Frau. Und er sagt, diese Sicht sei den meisten abhanden gekommen. Die meisten haben das verloren. Das Haus ist mitten in der Welt ein Reich für sich, eine Burg im Sturm der Zeit, eine Zuflucht, ja ein Heiligtum. Es ist eine Gründung Gottes in der Welt, der Ort, an dem, was auch immer in der Welt vorgehen mag, Friede, Stille, Freude, Liebe, Reinheit, Zucht, Ehrfurcht, Gehorsam, Überlieferung, das heißt Weitergabe des Evangeliums an das andere, an die nachfolgende Generationen und in dem allen Glück wohnen sollen. Daran sollen die beiden bauen, an diesem Haus, dass sie es erleben und in ihm leben können. Auch da steckt eine Herausforderung drin, liebe Freunde, eine Herausforderung drin, dass wir nicht wie gehetzte Tiger durch diese Zeit stürmen, sondern auch ein stilles und ruhiges Leben in aller Gottseligkeit führen, wie es Paulus an anderer Stelle einmal sagt. Darum muss man kämpfen. Ich jedenfalls muss darum kämpfen. Aber da liegt ein Segen. Es ist die Berufung und das Glück der Frau, diese Welt, in der Welt zu gestalten und in ihr zu wirken. Wohl ihr, wenn sie erkennt, wie groß und reich diese Bestimmung und Aufgabe ist. Ihr lieben Freunde, gemeinsam an einem Heim basteln, in dem die Seele aus- und einatmen kann, die Kraft sammeln kann für all das, was dann noch in der Woche voll auf uns einstürmt und wo sich der Duft des Evangeliums, das Aroma von Christus ausbreitet und unser Kopf und Herz erreicht. Das ist. Und dann spricht er in einem dritten Punkt vom Dienen und Lieben. Vom Dienen und Lieben. Und dann wagt er es, Bonhoeffer wagt etwas zu tun, das würde ich nie wagen in dieser Gemeinde. Der wagt etwas, Sprüche 31, wer eine Bibel hat, schlage auf, Sprüche 31 zu zitieren. Das würde ich nie machen hier. Das ist für manche sowieso schon aus der Bibel rausgeschnitten, dieser Text. Lob der tüchtigen Frau. Und ich als Mann muss das auch noch vorlesen. Eine tüchtige Frau ist das kostbarste Juwel, das einer finden kann. Ihr Mann kann sich auf sie verlassen, sie bewahrt und mehrt seinen Besitz. Ihr ganzes Leben lang macht sie ihm Freude und enttäuscht ihn nie. Sie sorgt dafür, dass sie immer Flachs, in der damaligen Zeit, immer Flachs und Wolle hat. Sie spinnt und webt mit fleißigen Händen. Sie schafft von überall her Nahrung herbei wie ein Handelsschiff aus fernen Ländern. Sie steht schon auf, wenn es noch dunkel ist, bereitet die Mahlzeiten vor, weist den Mägden die Arbeit zu. Sie schaut sich nach einem Stück Land um, kauft es mit dem Geld, das sie selber verdient hat und bepflanzt es mit Reben. Sie packt ihre Aufgaben energisch an und scheut keine Mühe. Sie merkt, dass ihre Mühe etwas einbringt. Darum arbeitet sie beim Schein der Lampe bis spät in die Nacht. In der freien Minute nimmt sie die Spindel zur Hand. Den Armen und Notleidenden gibt sie reichlich und gern. Ich will so ein bisschen was überspringen hier. Das geht noch weiter so. Sie hat einen Mann, der von allen geachtet wird. Sein Wort gilt etwas im Rat, im Tor, im Stadtparlament. Und dann geht's wieder weiter. Was sie redet, zeugt von Weisheit. Mit freundlichen Worten gibt sie Anweisungen und Ratschläge. Alles, was im Haus geschieht, behält sie im Auge. Müßiggang ist ihr unbekannt. Ihre Kinder sind stolz auf sie und ihr Mann lobt sie. Es gibt viele tüchtige Frauen, sagt er, aber du bist die allerbeste. Anmut und Schönheit sind vergänglich und kein Grund, eine Frau zu rühmen. Aber wenn sie den Herrn ernst nimmt, dann verdient sie Lob. Ihre Mühe darf nicht unbelohnt bleiben. Das, was sie leistet, dafür soll sie die ganze Stadt ehren. Ich rate den Ehepaaren, diesen Text heute Nachmittag mal durchzulesen. Ich hoffe, ich habe euch Geschmack gebracht. Ich habe den Text, ich mache das so oft, wenn es so ein bisschen heikel wird, dann habe ich einen Versuchsballon zu Hause und das ist meine Frau. Und dann habe ich gesagt, weißt du, ich muss dir mal einen Text vorlesen. Und dann habe ich ihr diesen Text vorgelesen und dann sage ich, na, was sagst du dazu? Und ich glaube, ich darf sagen, sie hat gesagt, und der Alte sitzt den ganzen Tag am Stadttor, ja? Ich muss ja sagen, ich war schon froh und erleichtert, dass sie nicht sagte, und was machst du? Du bist da unten in der Gemeindeleitung, ja. Da hat eine Frau, die diesen Text das erste Mal gelesen hat, gesagt, ist es die Berufung einer Frau, sich zu Tode zu arbeiten? Ich rate euch trotzdem mal, da hineinzuschauen. Übrigens, dieser Text wird sehr oft bei der Sabbatfeier vorgelesen. Bei der Sabbatfeier vorgelesen. Und da rühmt der Mann und die Kinder, die rühmen die Mutter und die Ehefrau. Man müsste mal genau hineinschauen. Hier ist von einer Hausherrin die Rede, die ein großartiges Regiment führt. Ein großartiges Regiment. Von wegen Unterordnung und Schwäche. Das geht nur aus der Stärke heraus. Von wegen schwach, passiv oder nur gefühlsbetont. Das Gegenteil. Stark, aktiv, kompetent. Einen weit gefächerten Aktionsradius. Nicht so einen kleinen Blick nur vom Bauchnabel nach unten schauen. Sondern wirklich, da hat man die Welt im Auge. Sie hat nicht nur ein gastfreundliches Zuhause, sondern sie belehrt auch andere Menschen. Sie gibt von ihrer erlebten Weisheit weiter. So wie das in der Bibel heißt, dass die Jüngeren von den Älteren lernen, damit man nicht die gleichen Fehler macht und vieles. Wo geschieht das? Nehmt euch Zeit füreinander. Ganz wichtig. Und sie hat einen ganz starken Einfluss auf ihren Mann. Als ich darüber nachdachte, fiel mir eine Frau ein, Käthe Luther. Man könnte den Luther vergessen, den guten Martin, wenn er seine Frau nicht gehabt hätte. Das muss man mal nachlesen. Wie sie ihn auch ein Stück weit gelenkt hat, Rücken freigehalten hat, aber wie sie auch dynamisch nach vorn gegangen ist, ihn aufgerichtet hat, wo er unten war und so weiter. Hinter einem starken Mann steht immer eine starke Frau. Und wenn vom Mann gesagt wird, er sei das Haupt der Frau, wie Christus das Haupt der Gemeinde ist, so fällt damit auf unsere irdischen Verhältnisse ein göttlicher Abglanz, den wir erkennen und anerkennen und ehren sollen. Darüber habe ich auch letzte Woche gesprochen. Wenn wir Männer das Haupt der Frau bezeichnen und so im Vergleich zu Christus gesetzt werden, dass er seine Gemeinde so liebt, als das Haupt und ihm vorsteht, dann ist wirklich das ein göttlicher Abglanz. Die Würde, die dem Mann hier zugesprochen wird, liegt, und das ist ganz wichtig, nicht in seinen besonderen Fähigkeiten und dass er in irgendeiner Weise überlegen ist gegenüber der Frau. Nein, das ist immer gesagt worden, das ist falsch. Liegt nicht in seinen Anlagen, sondern in dem Amt, was er von Gott empfangen hat. Das ist was ganz anderes. Das ist etwas ganz anderes, was die göttliche Ordnung sagt, als dass ich es irgendwo im Menschen selber festmache. Und dann schreibt Bonhoeffer, mit dieser Würde umkleidet, soll ihn die Frau sehen. Ihm selbst aber ist diese Würde höchste Verantwortung für die Frau, für die Ehe, für das Haus. Ihm fällt die Sorge und der Schutz für die Seinen zu. Er vertritt sein Haus gegenüber der Welt. Er ist der Halt und der Trost der Seinen. Er ist der Hausmeister, allerdings in einem anderen Sinne, wie das vielleicht heute der Fall ist. Er ist der Hausmeister, der ermahnt, straft, hilft, tröstet und der für sein Haus vor Gott gerade steht. Für sein Haus vor Gott gerade steht. Ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Und uns Männern, ich rede ja von mir. Ich rede von mir, letzte Woche auch schon. Und dennoch sehe ich hier etwas ganz Großartiges. Vom gegenseitigen Dienen und Lieben. Vom gegenseitigen Dienen und Lieben. Da ist kein Platz für Machtgerangel. Da ist kein Platz, irgendwo einen anderen zu unterdrücken, ihm die Entfaltungsmöglichkeit zu nehmen. Da ist kein Platz für ein Heimchen am Herd. Und da ist kein Platz für ein Pascha-Verhalten, in welcher Form auch immer. Sondern ein äußerst großartiger Liebhaber und Wertschätzer steht an der Seite seiner Frau und setzt sich mit seiner ganzen Persönlichkeit zu ihrem Wohl an. Hier sind beide, Mann und Frau, gefordert, die Herausforderung anzunehmen, jeder auf seine Weise, jeder auf seine Weise. Und mit dem allem vor Gott stehen. Ihr Lieben, stehen wir mit allem, was wir tun und lassen, auch in der Ehe vor Gott? Vor Gott? Und dann spricht er viertens vom Segen und von der Last. Dass Gott einen Segen auf die Ehe gelegt hat, im Schöpfungsbericht. Da ist davon die Rede, seid fruchtbar und mehret euch und so weiter. Gott lässt die Menschen teilnehmen an seinem immerwährenden Schaffen. Aber es ist doch immer Gott selbst, der eine Ehe mit Kindern segnet. Kinder sind eine Gabe des Herrn und als solche sollen wir sie auch erkennen. Von Gott empfangen die Eltern ihre Kinder und zu Gott sollen sie sie wieder führen. Zu Gott wieder führen. Alles tun, dass die Kinder zu Gott kommen, im Wissen darum, dass ich es nicht tun kann. Aber das soll das Erste sein in unserem Bemühen. Nicht der Anstand und vieles andere mehr und dass ich die Finger wasche, auch. Aber es gibt Größeres als diese Dinge. Darum haben die Eltern auch göttliche Autorität gegenüber den Kindern. Göttliche Autorität gegenüber den Kindern. Das muss heute neu wieder gesagt werden. Neu gesagt werden, in die Zeit der Verunsicherung hinein, wo Eltern manchmal überhaupt nicht mehr wissen, wie sie mit ihren Kindern umgehen sollen und sich nicht trauen, auch Dinge mal klar zurück und da bleibt's und da ändert sich nichts und so weiter. Achten wir darauf, was auch dort vermittelt wird und was Kinder da über uns von Gott vermittelt bekommen. Und dann spricht Bonhoeffer von der dunklen Seite. Das ist ja nicht so geblieben, sondern von der dunklen Seite, dass die Sünde eingekehrt ist und dass auch die Sünde eingekehrt ist in die Beziehung zwischen Mann und Frau. Und dass Gott reagiert hat. Gott ist ein reagierender Gott. Und auch ein agierender Gott. Und dass er den Menschen bestraft hat und auch eine göttliche Last auferlegt hat. Die Frau wird ihre Kinder mit Mühen gebären und der Mann wird auch die ganze Last bei seiner Arbeit, bei den Mühen um die Sein, wird er irgendwo zu spüren kommen. Und ich denke, jeder Mann sagt, jo, da spüre ich auch eine ganze Menge von. Eine ganze Menge von. Und trotzdem liegt darüber noch seine bleibende fürsorgliche Liebe, sein Anruf an uns, sagt Bonhoeffer. Diese Last soll Mann und Frau dazu führen, zu Gott zu rufen und sie an ihre ewige Bestimmung in seinem Reiche zu erinnern. Die irdische Gemeinschaft ist nur ein Anfang der ewigen Gemeinschaft. Auch all die Last, mit der wir zu tun haben, die hat doch etwas Positives. Sie soll uns ziehen zu Gott. Sie soll uns den Fokus auf Gott richten lassen. Spannen wir den Bogen in unserer Ehe so weit? Ist das wirklich so bei uns der Fall? Mir wurde ein Satz bei der Vorbereitung sehr wichtig auch. Einer soll dem anderen Wegbegleiter auf dem Weg zum Ziel sein. Darüber sprechen meine Frau und ich immer wieder, dass wir einander begleiten wollen auf dem Weg zur Ewigkeit. Einer dem anderen begleiten wollen. Wir wissen nicht, wer übrig bleibt, aber das ist unser Ziel. Das ist das höchste aller Ziele. Merken wir, es geht um viel mehr als nur glücklich zu sein. Also bin ich und gönne ich jedem und so weiter und so weiter. Oder das geht es irgendwie vielleicht auch nicht. Es ist wichtiger, an der Stelle auch als Erfolg zu haben. Fit und gesund die Rente zu genießen. Und möglichst ohne Schmerz das Zeitliche zu segnen. Das gönne ich mir und das gönne ich jedem von uns. Aber das andere ist höher und mehr. Dass einer dem anderen Wegbegleiter auf dem Weg zum ewigen Nachhause werde. Nehmt euch das neu in eure Ehe hinein. Und dann bekommt sie auch Tiefgang. Wir sind Gäste auf einem wunderschönen Stern. Ich bin begeistert von diesem Kosmos, den Gott geschaffen hat. Und stehe mit beiden Beinen da drin und genieße das Glück und die Freude und fahre gleich in Urlaub. Aber wir sind Wanderer auf einem Weg zu einem viel herrlicheren Ziel. Da ist dieser herrliche Kosmos nichts gegen. Und dahin wollen wir einander begleiten und stützen. Machst du mit ab heute? Nun bin ich froh, dass Bonhoeffer zum Schluss noch auf etwas zu sprechen kommt, ohne dass das bisher Gesagte kaum zu leben wäre. Und deshalb das Letzte, auf Christus sehen. Auf Christus sehen. Gott schenkt euch den Christus als Grund und Fundament für eure Ehe. Ohne ihn, den Christus, die Gabe aller Gaben, wäre das nicht zu leben. Römer 15, und nun lernt das, aus der Kraft seines guten Geistes immer besser einander anzunehmen, so wie Christus euch angenommen hat und jeden Tag neu annimmt. Gebt das weiter, was ihr täglich empfangt. Gebt es täglich weiter an den anderen. Dann abschließendes Wort von ihm mit einem Wort. Lebt einander in der Vergebung eurer Sünden, ohne die keine menschliche Gemeinschaft, erst recht keine Ehe bestehen kann. Seid nicht rechthaberisch gegeneinander. Urteilt und richtet nicht übereinander. Erhebt euch nicht übereinander. Schiebt nie einander die Schuld zu, sondern vergebt euch, wie ihr seid. Und vergebt euch täglich und von Herzen. Von Herzen. Auch von Herzen. Und wenn es nicht von Herzen kommt, dann bleiben da Restbestände. Und die bekommen morgen und übermorgen wieder Nahrung. Und dann geht das Spiel von Neuem los. Vielleicht muss man dafür manchmal auf die Knie gehen. Kenne ich von mir. Und darum bitten, dass der Herr einen Kraft gibt. Dass ich das leben kann. Was er möchte und was ich einsehe, dass es gut ist. Ich sehe alles ein, dass es gut ist, was ich heute Morgen gesagt habe. Alles. Und der Schlusssatz, vom ersten Tage einer Ehe bis zum letzten muss es gelten. Nehmt euch gegenseitig an zu Gottes Lob. Zu Gottes Lob. Freunde, welche Tiefe wird hier in eine Ehe reingelegt? Und wenn wir uns da auf den Weg machen, dann empfangen wir etwas. Und dann werden die Beziehungen stabiler. Ich wünsche uns einen neuen Anlauf und wünsche, dass das die ganze Gemeinde infiziert. Aber zum Schluss einen Satz muss ich noch loswerden. Ich kann das nicht sagen, ohne auch hinzuweisen auf den Christus, dessen Gnade ausreichend ist, auch für alle Sünder. Und ich bin der Vornehmste. Dessen Gnade auch ausreicht für Menschen, die hier gefallen sind, die gestrauchelt sind, die beschädigt sind. Christus ist reich an Erbarmen. Ich verdamme dich nicht. Gehe hin und sündige nicht mehr, sagt er. Was für ein herrliches Wort, was mir gilt. Und du darfst es auch für dich nehmen. Ich möchte auch an diesem Morgen, dass das Gehörte wirklich eine Herausforderung bleibt, auf die man reagieren kann und auf die man reagieren sollte. Ich habe auch heute ein Gebet formuliert, was ihr dort hinten am Ausgang und hier vorne mitnehmen könnt. Betet es gemeinsam zu Hause oder jeder für sich ganz, wie man es will. Aber nehmt die Herausforderungen Gottes an, damit es euch besser geht und damit es gut und schön wird. Ich lese das Gebet einfach abschließend einmal vor. Lieber Herr und Gott, Uns wird neu bewusst, wie du alles weise geordnet hast. Auch das Miteinander in der Ehe für uns Frauen und für uns Männer. Danke, dass du der Herr bist, der Schöpfer und Erhalter der Erde, der Ehe, der uns teilgibt und hineinnimmt in seine unvergängliche Liebe zu dieser Welt. Danke für die große Entlastung, dass du dich uns anbietest, als Fundament und als Führer, als Beschützer und Garant, damit unsere Liebe bleibt. Vergib uns unsere Schuld, wo wir dich vergessen, unsere Ehe ohne dich gestaltet, du nur fromme Verzierung sein dürftest und wir nur aus uns und für uns gelebt haben. Wir möchten uns neu herausfordern lassen, zum Führen und Einordnen, zum Dienen und Lieben, zum Geben und Vergeben. Erneuere uns durch deinen Geist. Schenke uns neu die Gewissheit, dass deine Liebe uns trägt, damit wir etwas sein und werden können zum Lobe deiner Herrlichkeit. Amen. Ihr könnt dieses Gebet dort hinten und hier vorne an den Ausgängen mitnehmen. Gott segne euch.